Bei dem schönen Wetter haben wir unseren Gottesdienst wieder ausgeweitet, sind auch verbunden drüben mit den Eltern, mit den Kleinkindern, aber auch draußen steht in diesen Sommertagen dann immer ein Lautsprecher, sodass es nicht schlimm ist, dass einer hier keinen Platz findet, sondern wir sind ja auch durch die Mauern hindurch verbunden als eine Gemeinde. Wir haben heute ein Fest, das gerne an den Rand gedrückt wird und das übersehen wird, das Dreieinigkeitsfest. Wir wollen in diesem Geheimnis zum Ausdruck bringen, dass Gott auf dreifache Weise uns sich offenbart in Jesus durch das Reden des Heiligen Geistes, aber auch als Gott, der Schöpfer, der durch die Werke seiner Schöpfung zu uns spricht. So will ich Sie heute grüßen mit dem alten Segenswort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich möchte Sie nun einladen, mit einzustimmen in diesen Lobpreis Gottes des Schöpfers mit dem schönen Sommerlied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«. Wir singen vom Lied 371 die Verse 1 bis 3 und noch den Vers 8. Du, unser mächtiger Gott und Herr, wir wollen dich rühmen, auch am Anfang dieses Gottesdienstes. Und wir sagen das offen und frei vor dir, dass unser Herz manchmal gar nicht zum Danken und zum Loben eingestimmt ist, weil wir hängen bleiben an dem, was uns bedrängt und beschäftigt, an dem Ärger, der uns auf die Nerven fällt. Da öffne uns die Augen für deine Wunder, dass wir ganz neu deine Güte heute Morgen entdecken, wie du uns nachgehst. Seit unseren Jugendtagen und uns suchst in deiner Liebe und wie du uns überschütten willst mit Gutem, Herr, wir sind es gar nicht wert, dass wir jetzt zu dir kommen, aber wir sind da, weil du uns rufst und weil du uns ziehst. Und da bitten wir dich, dass du unser Leben auch in deiner Gegenwart heiligst und gebrauchst zu deinem Ruhm, zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Mach aus uns etwas Bleibendes, etwas für dein kommendes, neues, ewiges Reich. Und gib doch, dass diese Stunde jetzt des Zusammenseins ganz wichtig wird für uns alle, für unser Leben und für unsere Verbindung mit dir. Gib, dass jeder von uns deine Stimme heute vernehmen kann. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Dass du das Reden des Herzens hörst. Das macht uns froh. Amen. Wir hören den Chor. Nun nehmen Sie Ihre Bibeln zur Hand, Jeremia 17, im Alten Testament, Seite 719, Jeremia 17, Vers 5 bis 9. Vielleicht hatte sie auch schon oft umgetrieben, warum man über Dingen seines Lebens, über falschen Sachen, die Gott Sünde nennt, keinen Frieden bekommt. Da steht im ersten Vers, dass sie geschrieben seien mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze auf die Tafel unseres Herzens. Und dann Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute. Möchte ich unterbrechen, die Frau Hofmeister, die wir ja auch hier entsandt haben, im Gottesdienst des Ehepaar Hofmeister, die haben geschrieben aus Nairobi, dass gegenwärtig kein Gottesdienst sei, wo nicht um Regen gebetet wird. Auch in diesem Jahr kein Regen im Land, im ganzen Kontinent. Was das ist, wenn die Pflanzen verdorren. So ist unser Leben, wenn wir vom Herrn abweichen. Das meint dieses Bild vom Dornstrauch in der Wüste. sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe ein jedem nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wir hören noch einmal den Chor. Unsere Gottesdienste sind verkümmert, weil nur einer redet. Sie merken, wie das gleich zu uns spricht, wenn so ein Chor mit einstimmt in den Lobpreis Gottes und dieses Lied, oder heißt, kommen Sie nur schon daher, dieses Lied ist von einer Eidlinger Schwester gedichtet, die schwerkrebskrank war und schon heimgegangen ist. Von der Freude in Jesus. Wenn Sie das mitnehmen als das Lebenszeugnis, wir wollen in unseren Gottesdiensten ab und zu doch auch Gemeindeglieder zu Wort kommen lassen mit ihren Erfahrungen, die sie mit Gott machen. Darum habe ich heute Herrn Heiß gebeten, dass er etwas erzählt, was Gott in seinem Leben getan hat, was er erlebt hat. Bitte, Herr Heiß.
Es ist eine freudige Erfahrung, die ich teilen möchte mit Ihnen. Und zwar, ich bin aus einer Sünde, losgeworden, die ich viele Jahre, von der ich nicht frei geworden bin. Und zwar nicht durch meine eigene Kraft, sondern durch die Führung und unter dem Schutz von Christus. Ich habe also viele Jahre einen Betrug ausgeübt. Und zwar, das war etwas mehr als ein Kavaliersdelikt. Das war eine sehr, also eine kriminelle Angelegenheit. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe genau gewusst, ich füge Schaden dem Allgemeinwohl damit zu. Und natürlich habe ich auch Angst vor der Bestrafung gehabt. Und war also immer unsicher dabei, obwohl ich natürlich finanzielle Vorteile dadurch gehabt habe. Und jetzt war ich bei uns in Königsberg, wir wohnen ja in Unterfranken, war ich im Gottesdienst, im Abendmahl. Und da kommt ja dann bei der Beichte die Frage, tun euch eure Sünden leid? Wobei mir ja dann Stereotyp Ja sagt. Und ich habe mal gedacht, hast du jetzt das Recht, Ja zu sagen? Du sagst jetzt Ja und morgen machst du genau das Gleiche, was du ja in den letzten 6 Jahren getan hast. Ich war also sehr unruhig an dem ganzen Tag. Und ich habe ja gesagt, von der Führung Gottes, die ist also ein paar Mal auf mich gekommen und es war wunderschön. Die hat mir also die Kraft gegeben und hat es sehr leicht gemacht für mich. Und am Abend, ich lese dem Scott, unserem, der sitzt sogar hinten, immer eine oder öfters eine Geschichte aus der Bibel vor. Da war gerade das von dem Zachäus dran. Und das, Sie kennen ja die Geschichte, und heißt am Schluss, ich habe es ihm auf Englisch vorgelesen, and Jesus smiled and said, well done. Also Jesus lächelte und sagte, gut gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, wie wird er betrübt sein, wenn er jetzt mich sieht? Da wird also wenig lächeln sein über die Sünde, der ich so verfallen bin. Und es war für mich jetzt nicht die Geschichte für unseren Scott, sondern ich habe mir gedacht, das ist jetzt die Botschaft, die Antwort, die du die ganze Zeit gesucht hast. Und es war hat mich richtig berührt und ich habe gedacht, jetzt muss irgendwas geschehen. Entweder du nimmst es oder du schmeißt das Wort weg. Dann ist ein Freund bei uns in Königsberg 2 Tage später gekommen, dem habe ich die ganze Sache erzählt. Und der hat gesagt, es ist falsch, was du getan hast, mach. Hat mich also ermuntert, bekräftigt, das wieder gut zu machen. Und es war sehr gut für mich, denn ich habe mich schon mal mit jemand anders ausgesprochen, der sogar ein Pfarrer war, und er hat gesagt, ach was, solche Sachen kommen halt vor und so schlimm ist es auch wieder nicht und so weiter. Jedenfalls, der hat mir die Kraft gegeben, hat gesagt, du musst Umkehr tun. Und wir haben auch gemeinsam gebetet und ich habe gesagt, was soll ich machen? Ich habe gesagt, soll ich jetzt mich wirklich da stellen und sagen, ich habe das gemacht? Und ich meine, die Gefahr war natürlich, dass ich jetzt verhaftet wäre oder dass einiges auf mich zukommt und dass ich den Beruf, den ich sehr liebe an der Hochschule hier, verlieren würde. Naja, dann habe ich mich noch hier mit jemand getroffen, da haben wir auch gebetet, ein Bruder aus unserer Gemeinde. Und dann habe ich mir gedacht, na, gehst du den Weg. Und ich war richtig glücklich, jetzt endlich den Weg gefunden zu haben, so machst du es jetzt. Und habe es freudestrahlend einer mir sehr nahestehenden Person aus meiner Familie erzählt. Ich kann es ja sagen, meine Schwester. Und ich habe gemeint, sie wird die Freude teilen mit mir. Und dann sagt sie, was? Sie war so völlig konsterniert. Und am nächsten Tag habe ich unterrichtet an der Hochschule. Und dann hat sie mich im Unterricht angerufen. Und hat sie gesagt, du Narr, wie kannst du euer Geld, ich wollte es nämlich zurückzahlen, was ich da behalten habe, wie kannst du das Geld wegwerfen, ihr braucht es für euch selber. Und habe ich gesagt, tut mir leid, jetzt habe ich Unrecht, ich kann jetzt nicht lange mich unterhalten. Und dann gehe ich zurück, völlig verwirrt. Ich war also die bösen Gewalten haben versucht, mich wieder loszureißen von meinem Entschluss. Und ich war völlig hilflos. Und ich habe gerade Einzelunterricht gehabt. Und habe mir gedacht, jetzt brauche ich einen Menschen, dem ich das nochmal sagen kann, obwohl ich mich ja vorher schon ausgesprochen habe. Und die Studentin, die ich gerade unterrichtet habe, die ist mir völlig unfähig erschienen, mit ihr irgendwas zu teilen. Sie ist mir oberflächlich vorgekommen. Aber ich habe gedacht, ich brauche jetzt einen Menschen. Und ich habe ihr die Sache erzählt. Und dann hat sie gesagt, also ich könnte es nicht ertragen, ich könnte damit nicht leben, mit dieser Sache, die du gemacht hast. Und es war für mich eine große Hilfe. Das hat mir also gezeigt. Ja, sie hat sogar noch gesagt, mit der Kirche stehe ich zwar nicht so gut, aber trotzdem, das könnte ich nicht tun. Und das war also für mich wie ein Engel, ein Werkzeug Gottes, das mir nochmal die Kraft gegeben hat in meiner Unsicherheit. Und von dem Augenblick war für mich die Sache gelaufen. Ich habe keine Bestärkung mehr gebraucht. Ich habe gewusst, es ist der Weg und den gehst du. Naja, es hat dann noch ein paar Hürden gegeben, aber auch da habe ich wunderbare Hilfe gefunden. Zum Beispiel eine äußere Hürde. Ich wollte hier auf das Amt gehen, wo ich gemeint habe, ich könnte es zurückgeben. Und da war jetzt ein Schild dort gestanden, Eingang strengstens verboten, Zutritt nur mit gültigem Dienstausweis. Also dann hätte ich zum Pförtner hingehen müssen und da habe ich also doch Hemmungen gehabt, ihm die ganze Sache zu erzählen. Und dann war es also nichts. Habe schon die Schecks in meiner Hand gehabt. Und dann bin ich in unserer Heimat, in die Stadt Bamberg, zu einem ähnlichen Amt gegangen. Und was mir auch viel Kraft gegeben hat, dass ich alles mit meiner Frau geteilt habe. Sie war dahinter gestanden und sie hätte auch dann das mit mir geteilt, wenn wirklich es zum Schlimmsten gekommen wäre. Naja, und dann sind wir zum Amtsvorsteher gegangen, haben ihm die Sache erzählt, hat er gesagt, das ist ja sehr rührend und großartig, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es gibt da für so einen Fall keine Dienstvorschriften. Und er war so völlig verdattert. Dann hat er einen noch höheren angerufen und er hat sich also strikt geweigert, überhaupt die Sache zu bearbeiten. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Dann waren hin und her und hin und her, wir haben gewartet. Da war endlich dann der höchste Gegenwärtige von dem Amt bereit, uns zu empfangen. Und es ist dann noch eine Versuchung gekommen, aber hat mir nichts mehr ausgemacht. Der hat gesagt, also Sie müssen allerdings gefasst sein, dass Sie der Justiz ausgeliefert werden. Übrigens, ich möchte noch nebenbei sagen, die Sache liegt noch gar nicht weit zurück. Es ist erst wenige Monate, vor 4 Monaten war die ganze Sache. Jetzt sind Sie noch anonym, ich kenne Ihren Namen nicht, Sie können verschwinden und die Sache ist vergessen. Wenn Sie aber jetzt zu dem, der bereit ist, Sie zu empfangen, weitergehen, dann haben Sie sich der Justiz ausgeliefert und Sie sind verantwortlich für das, was auf Sie zukommt. Dann haben wir gesagt, also jetzt zurückziehen, das ist absolut undenkbar für uns. Ich habe einfach weitergehen müssen. Dann haben wir noch auf dem Weg zu dem gebetet und haben ihm die Sache eben geschildert. Und hat sich's angehört. Ich habe auch die Sache mit dem Zachäus nicht ihm gesagt, sondern ich habe es ihm schriftlich gegeben. Ich habe es nämlich vorher nochmal geschrieben, die ganze Angelegenheit. Und hat er gesagt, naja, jetzt wären Sie eigentlich ein Fall für die Justiz. Aber ich sehe einfach nicht ein, dass ich Sie jetzt der Justiz ausliefern soll. Das hat er also persönlich auf sich genommen und hat damit die Notwendigkeit, uns auszuliefern, hat er einfach von sich gewiesen. Hat er gesagt, allerdings, ich muss mich erst mit einem Kollegium besprechen, die letzte Entscheidung habe ich dann doch nicht, aber ich will versuchen zu erreichen, dass es eben nicht der Justiz weitergegeben wird. Und dann haben wir also gewartet ein paar Tage und es war, glaube ich, am Heiligen Abend oder einen Tag davor, da haben wir vor dem Allerhöchsten von dieser Behörde einen Brief gekriegt und hat eben gesagt, es war sein schönstes Weihnachtsfest und er würde so gern das der Presse weitergeben, die ganze Sache, aber es hätte dann die Folge, dass die Justiz eben davon erfährt und dann, das möchte er natürlich nicht, dass wir da der Justiz ausgeliefert werden. Naja, was eben schön war für mich, dass ich es mit jemand habe teilen können, deswegen vielleicht machte das ähnlich. Es war mir eine große Hilfe, es heißt ja auch, wo 2 oder 3 zusammen sind, da will ich unter ihnen sein. Und auch, dass die, mit denen ich gesprochen habe, nicht aus falsch verstandener Höflichkeit oder Freundschaft gesagt haben, naja, ist ja auch nicht so schlimm und lass mal es halt sein, sondern dass sie mir unverblümt die harte Wahrheit gesagt haben, dass sie mir eben gesagt haben, dass ich das falsch gemacht habe. Und ich habe also eine große Freude, dass ich jetzt davon los bin. Und wenn es euch mal ähnlich gehen sollte, dann wünsche ich euch die gleiche Freude. Und auch hat es mir gezeigt, dass doch jeder von uns so ein Werkzeug sein kann, wie gerade die Studentin, wo man oft meint, dass sie unfähig oder ungeeignet sind für sowas und das auch gar nicht darauf ankommt, um so ein Werkzeug zu sein, ob man jetzt irgendwelches Theologiestudium hat, sondern Gott kann jeden von uns zu seinem Werkzeug machen.
Vielen Dank, dass Gott uns reinigt. Das ist doch das, was wir preisen und rühmen wollen, dass wir frei werden und in ein neues Leben treten. Wir singen, Brunnen alles Heils, dich ehren wir. Auch im Lobpreis unseres Gottes, der uns seinen ganzen Segen geben will. Das hängt mit dem heutigen Predigtthema zusammen. 112, wir singen alle 5 Verse. Das ist unser Predigtext, der Segen Gottes, 4. Mose 6, Vers 22 bis 27. Der aaronitische Segen, den wir auch in jedem Gottesdienst benutzen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf das Volk Israel, auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Herr, schließ uns das Geheimnis deines Tuns auf. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben ja heute in einer Zeit, in der die frommen Worte inflationär gehandelt werden. Und da wird tagtäglich das Wort Segen vielfach benutzt, unbedacht, auf ganz komischen Zusammenhängen. So gibt der Wähler am heutigen Wahltag Europa seinen Segen. Oder der Jupp Derwall, wenn der seine neue Mannschaftsaufstellung anzieht, dann hat er sie abgesegnet, bevor er sie ins Spiel hineinlässt, heute Nachmittag. Oder der Arbeitnehmer empfindet es nicht gerade als segensreich, dass der heutige 17. Juni auch noch auf einen Sonntag fällt. Und wenn nachher beim Picknick oder beim Mittagessen der Vater des Hauses schlabbert und einen Teil des Essens über seine Krawatte leert, dann ist der ganze Segen drauf, wie man so schön sagt. Und wenn er die falsche Frau geheiratet hat, dann hängt deswegen auch noch der Haussegen schief. Das Wort Segen wird bei uns vielfach benutzt. Und es ist ein entwertetes Wort. Es sind nur noch die leeren Worthülsen, es klappert noch etwas. Es sieht ganz fromm aus und lieb aus, wenn man einem herzliche Segenswünsche sagt. Aber denken tut man allemal nicht viel dabei. Und eine große Bedeutung hat das auch nicht. Darum ist das wichtig, dass uns Gott heute wieder aufschließt, was er meint mit seinem Segen. Wir sind nicht die Macher. Es ist gar nicht in unserem Können drin und in unserem Wollen und in unserer Absicht, sondern ob Gott seinen Segen dazu gibt. Ach, Hüter unseres Lebens, für Wahres ist vergebens mit unserem Tun und Machen, wo nicht dein Auge wachen. Darum brauchen wir den Segen Gottes. Das Wort Segen wird vielleicht hier und da benutzt als das Sehnen nach Glück. Damit hat es nichts zu tun. Wenn Sie sich der landläufigen Meinung anschließen wollen und das wissen wollen, was die Leute drunter verstehen unter Segen, dann ist es bei vielen so was Ähnliches wie ein Hufeisen, das Sie auf Ihr Auto vorne drauf machen, oder wie ein vierblättriges Kleeblatt, unter dem Sie sich Glück erhoffen, Hals- und Beinbruch. Ich wünsche dir Gottes Segen. Aber das ist nicht viel, das ist ein Stück heidnisches Denken, das noch in unserer Sprache verbreitet ist. Wir wollen den Schatz wieder ausgraben, den uns Gott hier schenkt. Ich möchte Sie zuerst darauf hinweisen: Gott will segnen. Gott will segnen. Haben Sie das Buch von Graf Lehndorf, dem Bad Godesberger Chirurgen, einmal gelesen? Ostpreußisches Tagebuch, wo er von jenen unheimlichen Tagen erzählt, als die russische Besatzung in Ostpreußen begann. Und er war damals in der völlig zerstörten Stadt Königsberg in einem Lazarett. Sie hatten natürlich überhaupt nichts mehr in dem völlig zerbombten Gebäude und diese riesige Not und keine Medikamente. Sie konnten nachts nicht schlafen und dann zog eine schwere Gewitterfront heran und der Himmel war ganz unheimlich dunkel beleuchtet, erzählt Graf Lehndorf. Und dann stand er da und schlug sein Losungsbüchlein auf Und genau in diesem Augenblick brach die Sonne durch die Regenfront hindurch und der Regenbogen leuchtete. Das war der Losungstag von jenem Tag in dem Losungsbüchlein. Und Graf Lehndorff sagt, das hat mir noch nie so viel bedeutet in dieser unheimlichen Welt des Krieges und der Zerstörung. Da leuchtet die Gnade Gottes mir. Und darum kann ich hier bleiben in dieser Hölle und wirken und Segen stiften, weil Gott bei mir ist und weil Gott mit seiner Güte sich uns zuwendet. Die Bibel hat uns nie darüber im Unklaren gelassen, wie diese Welt einzuschätzen ist, in der wir leben. Als Gott den Priestern Aaron und seinen Söhnen auftrug, Israel zu segnen, da waren sie auch in einer grausamen Verfassung. Stellt euch das einmal vor, wie das war. Wie wir jetzt durch den Sinai durchgefahren sind, haben immer wieder Teilnehmer ungläubig gefragt, wie viel sind da durchgelaufen? Hunderttausende? Völlig unmöglich. Das war auch unmöglich durch diese grausame Wüste. Durch diese Steinwelt, durch diese Felsschluchten. Die Ägypter haben ja längst die Israeliten abgeschrieben, sagten, wenn sie da mal drin sind, da kommen sie sowieso nicht mehr lebend heraus. Und wie sollen sie sich da durchschlagen? Da ist nichts mehr zum Essen und nichts mehr zum Trinken. Und sie hatten doch Kinder dabei und Kranke und Alte. Und dann gebietet Gott, dass auf dieses wandernde Wüstenvolk sein Segen gelegt wird. Wenn Sie sich das jetzt anschaulich vor Augen halten, dann wissen Sie, was Segen Gottes ist. Hat doch mit Glück gar nichts zu tun. Das hat doch nichts mit den Fleischtöpfen Ägyptens zu tun, dass man zurückkehrt. Und manche verstehen das gar nie, dass Segen Gottes einem erst dort zuteil werden kann, wenn einem Gott seine Nähe zuteil werden lässt auf einem schwierigen Weg, wo man sowieso kein Ende absieht. Auf dem Leidensweg sogar. Auf einem Weg des Schreckens, der Entbehrung, der Angst, der Einsamkeit. Und dort ziehen sie durch und jeden Abend, jeden Morgen standen die Aaronspriester da und riefen das dem Volk zu. Der Herr, jetzt im Hebräischen heißt es ja noch ein bisschen anders, da ist ja diese Wunschform und die präsentische Form nicht in der Grammatik zu unterscheiden. Man kann es genauso übersetzen und so klang es in dem Ohr der Hörer mit, nicht bloß als Wunsch, sondern Herr, segnet dich. Das ist dein Tatbestand, mit dem kannst du rechnen. Und darum ist nicht diese Grausamkeit der flimmernden Wüste deine Realität, sondern du stehst unter der Macht des gegenwärtig wirkenden Herrn. Segnen heißt groß machen, preisen, rühmen. Gott will diese durch die Wüste des hetzenden Leute herausheben und aus ihrem Leben etwas Großes machen. Ich hätte jetzt in diesem Gottesdienst gute Lust, mit Ihnen einfach jetzt die Bibel durchzugehen und das noch einmal an den biblischen Gestalten Ihnen vorzuführen, wie das mit dem Segen war. Weil unsere jungen Leute da sind, da wird doch die Geschichte erzählt, die wir in unserem Bibeltraining so lang durchgenommen haben, von diesem jungen Kerl, der sich im Leben nicht zurechtfinden kann, weil er sich nicht lösen kann aus seiner Mutterbindung. Er bleibt immer gern zu Hause, er wagt nicht viel, er riskiert nicht viel, er ist ängstlich. Und dann wird er durch die schrecklichen Umstände seines Lebens, durch seine eigene Schuld hinausgeschleudert, dieser Jakob. Nicht mal ein Bett hat er, nicht mal einen Schlafsack, in den er kriechen kann bei Nacht. Und in dieser Nacht, da erscheint über ihm Gott und spricht es ihm noch einmal zu. Ich segne dich. Er sieht die Himmelsleiter über sich. Und als er wieder durch die Wüste läuft, das kommt in der Bibel so oft vor, und das ist nicht bloß bildlich gemeint, sondern das ist die Realität dieser Welt. Dann ist er nicht verlassen und nicht verloren. Dann kann er über Schlangen treten und es wird ihm doch nichts geschehen, weil Gott sein Leben führt und bestimmt. Und als ihn sein Onkel Laban, ein geschäftstüchtiger Mann, übers Ohr hauen will und reinlegen will, dann gelingt dies eben nicht. Sondern Jakob hat den Segen Gottes. Und kurz bevor diese ganze Jakobsgeschichte ihrem Höhepunkt zueilt und er wieder zurückkehrt zu seinem Bruder Esau, der ihm zürnt, da hat er den Mut, ich will meinem zürnenden, hassenden Bruder wieder unter die Augen treten. Ich will diesen Schritt wagen, so wie wir es aus dem Zeugnis gehört haben, obwohl menschlich gesehen ich sagen muss, es ist ein Weg, der mich ins Unheil bringt. Und wie noch Gott zu ihm redet in der Nacht, in dem Ringen mit dem Engelsboden, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist der Segen Gottes, der ein Leben bestimmt. Und ich möchte euch, ihr jungen Leute, fragen, steht ihr unter diesem Segen Gottes? Dann ist ganz unwichtig, welche Noten ihr nach Hause tragt und wie ihr selbst eure Lebenschancen einschätzt. Wenn Gott euch segnet, wird er euch den Weg bahnen, auch in der Wüste. Es war für den sterbenden Josef nicht leicht, als er Abschied nahm von seinen beiden Söhnen Ephraim und Manasse. Aber es heißt im Hebräerbrief ausdrücklich, es war eine Tat des Glaubens, dass er sie gesegnet hat. Er wusste, da kommt eine dunkle Zukunft. Er ahnte sicher etwas, dass diese Feindschaft gegen die Fremden hier in Ägypten sie so entladen wird, dass sie dann in die Zwangsarbeitslager gehen müssen, über lange Zeit hinweg, über Generationen hinweg. Und er segnete sie, weil selbst dieser Weg in den Zwangsarbeitslagern sie nicht zerbrechen kann, wenn der Segen Gottes da ist. Der Segen Gottes, der polt unser Leben um. Der macht aus dem Schweren etwas Gutes, aus dem Leid Freude. Der macht das neu, was uns heute bedrücken will. Da wird das Leben umgeändert, aber von innen her wird es umgeändert, weil ich den Segen Gottes habe und damit rechne. Ihr sollt den Namen Gottes auf das Volk Israel legen, heißt es. Ich, sagt der Herr, ich will bestimmen sein im Leben dieses Volkes, dieser Menschen. Ich will meine Geschichte mit ihnen machen und will selbst sie führen nach meinem Plan und nach meinem Denken. Wissen Sie, was im letzten Kapitel des Alten Testamentes steht? Dieses herrliche Kapitel aus dem Propheten Maleachi, wo Gott ein Bild wählt, das ist so groß, dass man es nie verstehen kann. Damals war die Frömmigkeit der Leute sehr kleingläubig. Sie hatten gegenüber Gott ängstlich gerechnet, ob sie nicht zu kurz kommen. Das war in der Zeit des Wiederaufbaus, wo man gesagt hat, ach, kann man Gott so trauen und kann man wirklich alles für ihn einsetzen? Und dann sagt Gott, wisst ihr nicht, dass ich könnte das Himmelsfenster auftun und Segen herabschütten, die Fülle. Wissen Sie, warum es in Ihrem Leben oft so arm aussieht? Warum Sie sich abstrampeln und nicht weiterkommen? Warum es gar kein Ziel gibt und keine Freude und keine Ruhe? Wenn Gott den Segen nicht auf Sie legen kann, sind Sie arm und bleiben arm in einer heillosen Welt. Gott will segnen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wirkt das automatisch? Das ist eine große Frage mit dem Segen, ja. Wenn wir da hier am Altar unsere Konfirmanden eingesegnet haben, oder wenn es christliche Kirchen gibt, die die Praxis des Segnens haben, dass sie an Autos vorübergehen, Motorrädern, Kühen, wie es gerade kommt, und sie segnen, kann dann gar kein Unglück mehr passieren, dann braucht man keine Versicherungspolice mehr. Oder wie ist denn das? Wirkt das so automatisch? Hat nicht der Segen eine magische Herkunft? Das gibt's ja in allen Religionen. Und ist das nicht so gemeint gegenüber den Fluch und die dunklen Mächte? Kommen die geweihten Personen und legen ihren Segen drauf? Jetzt können Sie einmal in der Bibel selbst studieren. Und das entdecken, das ist ganz wichtig. Dass im Gegensatz zu den vierblättrigen Kleeblättern und was sie alles haben und den Hufeisen, der Segen nichts mit der Magie zu tun hat. Lassen Sie bitte von allen magischen Dingen die Finger weg. Der Bileam wollte ja auch so über Israel hantieren mit seiner Fluchgabe und seiner Segensgabe. Es gibt solche Mächte in dieser Welt. Aber dann trat Gott dazwischen und hat gesagt, über mein Volk Israel kannst du nicht handeln, wie du willst. Und das ist wichtig, dass die dunklen Mächte nicht uns bestimmen und manipulieren können, wo wir in der Hand Gottes sind. Und es gibt in der Bibel nichts Magisches, auch beim Segen. Weil der Segen immer von Gottes Wollen herkommt. Ich will sie segnen, steht doch auch hier im Vers 27. Du sollst meinen Namen auf sie legen, dass ich sie segne. Es bleibt Gottes Tun allein. Heute sind manche Christen sehr umgetrieben, ob sie zu jenem oder diesem Heilungsevangelisten gehen sollen, weil sie sagen, das ist ja eine Not, wenn man vor den Toren der Ewigkeit steht, aber der hat die Gabe der Heilung und wenn der die Hände auflegt, dann sind doch schon so viele gesund geworden, dann habe ich eine Chance, dort auch gesund zu werden. Gehen Sie bitte nicht zu solchen Menschen, die an ihre Hände magische Wirkungen knüpfen. Wenn diese Leute nicht sagen, ich kann Ihnen nur die Hände auflegen, aber Gott muss das tun. Wenn er Sie nicht zum Glauben führt, lassen Sie die Finger davon. Wenn diese Zeichen nicht nur so gebraucht werden als Hinweis auf den handelnden Gottes, den handelnden Gott, sondern wenn Menschen hier dastehen, die manipulieren können, dann hat das nichts zu tun mit dem Gott, der segnen will. Und darum ist es uns jetzt so wichtig, dass wir hier uns klar machen, was eigentlich geschieht. Gott soll behüten. Er soll seine schützenden Hände drüber legen. Und darum wollen wir auch bei jeder Segnung, von der in Jakobus 5 auch für Kranke sehr viel steht, es immer sagen, auch wenn Gott es so beschlossen hat, dass er den Kranken heimruft zu sich, oder wenn er eine lange Leidenszeit eingeplant hat, dann wird das dennoch eine Segenszeit sein, weil wir das wissen, dass wir in Christus gesegnet sind. So wie der Segen Jesu auch in der Gestalt des Kreuzes zu uns kommt, auch im Leiden. Natürlich können wir große Wunder erwarten, aber es gibt keinen Mechanismus, der automatisch das wirken könnte. Ich möchte jetzt unsere Väter fragen, ob sie am Morgen des Tages das fertigbringen. Das macht doch nichts aus, wenn ihre Kinder auch ein wenig früher aufstehen müssen. Wir wollen keinen Kult treiben um die Schlafzeit, die wir haben, aber dass es bei ihnen zu Hause eine Hausandacht reicht. Sie müssen doch den Segen Gottes auf ihre Kinder legen. Im Gebet sie Gott anbefehlen, welche Einflüsse stürmen heute auf unsere Kinder her, sobald sie draußen sind auf der Straße. Was sehen sie in den Schaufenstern, in den Plakaten, die Geräusche, die Menschen, die auf sie einreden, Versuchungen, junge Leute, die ihnen etwas vormachen. Sie können sie doch gar nicht steuern, wenn sie ihre Kinder nicht segnen. Und da haben sie schon das Geheimnis des Segens. Es gibt tatsächlich dies, dass nicht Gott wartet, bis der Betreffende glaubt, sondern eine Segenswirkung ausgeht, lange bevor ich es erfasse und verstehe. So wie oft von den Großeltern her Segen ausgeht auf die Enkel, die noch gar nicht gläubig sind. Weil glaubende Menschen hier die Güte und Gnade Gottes weitergeben dürfen und Gott sich dran hält. Das ist das Große und das Schöne, das wir hier haben. Der Herr segne dich und behüte dich, dass es niemand und nichts gelingen kann, dir Schaden zuzufügen. Selbst wenn unsere Kinder den schlimmsten und schmutzigsten Einflüssen ausgesetzt sind, es wird ihnen nichts schaden können, weil Gott behütet. So mächtig ist der Segen Gottes. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Lassen Sie mich mit einer Geschichte erzählen. Ich bin so froh, wenn auch Gemeindeglieder hier im Gottesdienst als erzählen, weil es dann uns erst deutlich wird, was das ist. Dr. Fritz Grünzweig war junger Notariatspraktikant und ein bekannter Kollege ist damals ins KZ Welzheim eingeliefert worden, weil er an einer wichtigen Stelle als Christ seinen Gehorsam verweigert hat, dem neuen System. Und Fritz Grünzweig, ist es klar geworden, ich muss zur Gestapo-Leitspitze nach Berlin und muss dieses Unrecht beim Namen nennen. Und ich muss ins KZ gehen als Notar. War das eine Auflehnung gegen den Staat? Ich darf es gleich sagen, Fritz Grünzweig hat seine Notariatslaufbahn dadurch beendet. Nicht, dass Sie meinen, das müsse immer happy ausgehen. Aber bevor er dorthin ging und bei seinen Eltern vorbeiging, haben sie ihn gesegnet, weil das das Größte und Mächtigste ist. Jene schlichten Leute, die Christen waren, die wussten, was wichtig ist, wenn man den ungnädigen Menschen gegenübertritt und ein junger Mensch seine Karriere riskiert. Damals war das mit dem Arbeitslosenproblem noch ein bisschen schlimmer als heute. Nicht, dass einer meint, das seien dann keine Probleme mehr. Und dann hat ihn Gott in das Theologiestudium geführt und der Weg war wirklich gesegnet, wer den Dienst von Fritz Grünzweig kennt. Das geht oft ganz anders, als wir meinen und verstehen. Aber dass da Eltern waren, die nicht viel geredet haben, sondern die einem den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und wenn dann die Menschen mit allem Zorn dir gegenübertreten, die Ungnade der Menschen, dann leuchtet dir die Gnade Gottes. Es haben ja die Ausleger immer wieder bei diesem aaronitischen Segen das betont, dass das ja eigentlich auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeit sei. Das merken Sie schnell. Der behütende, schützende Schöpfer Gott. Jesus, der uns seine Gnade leuchten lässt in der zweiten Segensbitte und in der dritten dann, er erhebe sein Angesicht auf dich und über dir und präge sein Wesen in dich ein. Das war gerade in dem Terstegenlied in all den Versen so sprechend ausgesagt worden noch einmal, dass uns sein Bild wird eingedrückt, dass wir Jesus-Menschen werden, in denen er wirken kann. Aber nun muss ich noch zum Schluss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie segnen sollen. Vielleicht sind Sie auch schon einmal gestutzt, warum ich gegen die Ordnung unserer Kirche in offenbarem Ungehorsam den Segen nicht mit erhobenen Händen Ihnen erteile am Schluss des Gottesdienstes, warum ich Ihnen in der Bitte und in der Wir-Form sage, der Grund liegt nicht darin, dass ich nicht überzeugt bin, dass Gott segnet. Ich sage das den Kranken so gerne in der direkten Gegenwartsform zu. Ich habe immer wieder eine große Sorge, dass in unseren Kirchen ein Missverständnis herrscht, dass der Mann in der schwarzen Kutte da vorne mit den weißen Bäffchen doch der Priester sei. Und es waren die Väter der Erweckungsbewegung, die uns immer wieder, und die Mütter der Erweckungsbewegung, die uns das allgemeine Priestertum so wichtig gemacht haben. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Jeder gläubige Christ ist Priester in seiner Umgebung. Darum möchte ich mich mit Ihnen darunter stellen und bin überzeugt, dass dieser Segen Gottes genauso wirkt, obwohl ich manchmal es Ihnen gerne wieder zusprechen würde und in die Hände auflegen würde. Was bedeutet das? Wenn Sie wieder hinauskommen in eine Welt, wo Sie sagen, ich komme nach Hause und daheim, da hängt wirklich der Haussegen schief. Da ist alles wieder los und da streitet und Krach und wilde Anklagen. Segnet die euch fluchen. Sie stehen unter der Macht Gottes. Praktizieren Sie das einmal still. Segnen Sie diese Menschen, die Ihnen so wehtun. Und Sie werden merken, wie diese Wirkungskraft Gottes so weit reicht, dass hier plötzlich wilde Wölfe zahm werden wie ein Lamm. Und dass unsere ganze Einstellung sich wandelt. Wenn wir sagen, grüß Gott, dann sind das ja eigentlich auch Erinnerungen daran, dass das Segensworte waren. Gott grüße dich. Gott sei dir nahe. Sprechen Sie doch das anderen zu und sagen Sie, dass das Gott Sie aufsuchen will und Ihnen nahe kommen will. Und dann soll uns noch das erinnern, dass das Wort segnen im griechischen und im hebräischen Urtext immer eine Doppelbedeutung hat. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt. Rühmen, groß machen, preisen. Dass wenn Gott uns segnet, will er, dass wir andere segnen. Dass das weitergeht von unserem Leben zu anderen und dass das wieder ein Lobpreis wird für Gott. Dann wollen wir nicht mehr klagen über die schwierigen Umstände, in denen wir sind und uns beschweren über die Wüstenstrecken, die wir durchschreiten müssen, sondern uns freuen, dass Gott uns nicht bloß Wünsche mitgibt, sondern sich uns ganz geben will, in Jesus Christus noch einmal festgemacht, gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern, die jetzt offen stehen zum Nehmen. Dass unser ganzes Leben wieder halle und wieder strahle von diesem Segen Gottes. Dann gilt es uns, wie Abraham es einst vernommen hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Vom Lied 238 singen wir die Verse 4a, b und c. zusammen beten. Herr Jesus Christus, du weißt, welche Ängste wir haben, dass der Himmel doch über uns einstürzt und dass der Boden unter unseren Füßen weggezogen wird. Wir spüren doch, wie alles, was uns so wichtig ist, vergeht und unsicher geworden ist. Da mach uns deine Segensgabe so groß, der du schon die Kinder gesegnet hast und sie zu dir kommen ließ. Dann soll uns das Wunder deiner unbegreiflichen Gnade immer größer werden. Wie du uns freundlich anblickst, auch wenn Menschen uns zürnen und auf uns einhacken, dass du uns freundlich zunickst, uns bejahst, uns den Weg bahnst. Und gib doch, dass nichts deinen Segen hindern kann, Untreue und Ungehorsam in unserem Leben. Hilf uns, dass wir alles in dein Licht bringen, damit wir den Segen erben, den du für uns bereit hast, damit wir deine Gesegneten sein können und in unsere Umgebung hinein, die so viel von Streit und Hass hat, deine Segensträger sind, wo du mitgehst, wo du wirkst und wo du dein Wesen uns einprägen kannst. Mach uns zu solchen Menschen, bei denen in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu sehen, zu lesen. Hab Dank für deine große Zusage. Und wir bitten dich jetzt auch für die Kranken, die nicht unter uns sein können, dass du sie segnest, dass die dunkle Strecke, die sie zurücklegen müssen, eine besonders gesegnete Zeit von dir wird, dass du Leid in Ermutigung verwandeln kannst und in Stärkung und in Zuversicht. Wir möchten dich auch bitten für die Wahlen dieses Tages, für alle in der Öffentlichkeit Verantwortlichen, für die Geschicke unseres Volkes. Und wir wollen dir danken, dass du uns den Frieden bis zu diesem Tag erhalten und geschenkt hast, aus deiner großen Güte, aus deiner unverdienten Liebe heraus. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bleiben Sie bitte noch stehen. Wir haben nur noch mitzuteilen. Jetzt gleich im Anschluss haben wir ein Picknick oben im Dobelgarten. Auch für die Kinder sind Spiele vorgesehen. Wir freuen uns, wenn Sie noch zusammen sein können mit uns. Das betrifft auch die, die sich noch gar nicht hier heimisch fühlen. Darum machen wir das nämlich, damit wir nette Leute kennenlernen. Und da gehören Sie mit dazu. Auch am Dienstagabend, den Sommerabend, der beginnt schon um 19 Uhr. Es ist ein netter Abend, immer. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie mithelfen, was mitbringen für das kalte Buffet. Das Programm wird von Gemeindegliedern gestaltet. Und das soll uns auch zusammenführen in der Gemeinde zum Kennenlernen und zum Begegnen. Bitte. Das ist eine Einladung. Ich freue mich, wenn Sie es möglich machen können. Am Donnerstag ist die Hofacker-Konferenz in der Schleierhalle im Neckarstadion. Sind die Programme alle ausgegangen? So geht's, wenn man ein paar Dienste nicht hier ist. Also, jetzt kann ich Sie nur sagen, 9:30 beginnt. Sie brauchen es aber gar nicht mehr wissen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist so ein geschickter Tag der Stärkung und der Zurüstung in der großen Schar des Volkes Gottes. Den müssen Sie sich freihalten zum Teilnehmen. Dekan Kurt Hennig spricht über das wichtige Thema Jesu Trost für Kranke und auch für Sterbende. Das kann nur er einmalig sagen. Ich habe es einmal in der Synode gehört. Ich werde das nie vergessen, welchen Dienst wir Kranken und Sterbenden schulden. Wir brauchen noch Helfer bei den Bücherverkäufen, wie immer beim Ordnungsdienst und so weiter. Jetzt klammern wir mal die vom offenen Abend aus. Wer ist von der übrigen Gemeinde noch bereit? Geben Sie mal ein Handzeichen, dass wir sehen, ob da schon eine immerhin, zwei, drei. Wer könnte am Donnerstag, vier, Sehen Sie, also Sie meinen immer, da seien so viel. Bei uns sind immer viele Zuschauer und wenig Aktive. 5. Also wir machen das durch, bis wir bei 30 oder 40 sind. So viel brauchen wir. Und wir lassen nur die Lahmen und die Blinden aus. Aber alle anderen nehmen wir mit. Hartmut Steeb steht nachher unter der Empore und hat Listen, wo Sie sich für welche Dienste eintragen können. Bitte benutzen Sie das. Wir brauchen die Mitarbeit. Sie können dabei auch sitzen. Es ist gar nicht so schlimm. Vielen Dank für alle Hilfe. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden.